Naja, ich hatte riesengroße Angst vor dem, was danach kommt. Deswegen habe ich mir oft, glaube ich, gewünscht, dass das Studium nicht endet, sondern dass ich in meiner Bubble bleibe. Ist mir schon auch sehr schwer gefallen, aufzuhören zu studieren.
Ich erinnere mich, wie ich ja manchmal das Gefühl hatte, als ich so viel gelernt habe und dann da in der Mensa saß. Also ich kam mir da irgendwie, obwohl ich so jung war, kam ich mir irgendwie so alt vor. Also ich hatte das Eindruck, boah, es ist alles viel gewesen, was ich da schon gesehen habe.
Ich befinde mich in der Psychologiebibliothek am Röntgenring in Würzburg. Bis März diesen Jahres habe ich hier mal gearbeitet. Bücher ausleihen und so. Nicht gerade anspruchsvolle Arbeit, aber leicht verdientes Geld. Und hier studiere ich eigentlich auch. Mittlerweile in meinem zweiten Mastersemester Psychologie. Aber die Pandemie hat vieles lahmgelegt, auch mein Studentenleben. Dabei wäre es gerade jetzt gut, wenn das wieder wie vorher wäre, denn es geht auf die Zielgeraden des Studentenlebens zu. Und ich frage mich, was ich mir für die letzte Zeit eigentlich noch vornehmen soll. Kurse außerhalb meines Faches belegen oder einfach nur noch Zeit in Freunde investieren. Oder ist das Realistischste, dass ich mein Studium einfach irgendwie nur noch zu Ende bringe? Hi, ich bin Kim und wie ihr hört, bewegt mich gerade einiges. Und meistens ist es klug, auch mit anderen über die Dinge zu sprechen, die einem wichtig sind. Und das will ich in diesem Fall auch tun. Also mein Studium ist mir schon wichtig, beziehungsweise es ist eigentlich nicht das Studium, sondern die Zeit vor dem Berufseinstieg. Da will ich mich irgendwie drauf vorbereiten, wenn das geht. Mein Albtraum wäre es, die letzten Semester abzusetzen und dann im Berufsleben zu merken, dass ich da wertvolle Zeit nicht genutzt habe. Also so typisch Selbstoptimierungsgesellschaft eben. Ich glaube, ich würde mir einfach gerne ein paar Pläne machen für die letzte Zeit und dann mit einem guten Gefühl später aufs Studium zurückblicken. Ich treffe mich in dieser Podcast-Folge mit zwei Menschen, die bereits im Berufsleben sind und die mir ein wenig Inspiration geben können. Ich will von ihnen auch wissen, was wirklich hängen bleibt von der sogenannten besten Zeit des Lebens. Und ja, mir ist klar, dass es bei dieser Frage keine maßgeschneiderte Antwort für alle gibt. Für manche von uns ist Durchkommen und Abhaken wirklich die realste Option. Aber ich habe Lust, mich nochmal inspirieren zu lassen und ich hoffe, dass ich nach diesen Gesprächen etwas mehr Klarheit habe, wie ich meine letzten Semester gestalte. Und wenn du irgendwas mitnimmst aus dieser Folge, dann freue ich mich umso mehr. Okay, zu den Gesprächen gleich mehr. Jetzt habe ich erstmal ein paar Freunde und Bekannte gefragt, die auch am Ende ihres Studiums sind, was ihre Pläne sind für die letzte Zeit.
Ich bin Lea, ich studiere Lehramt für Sonderpädagogik im 11. Semester und befinde mich jetzt in der Examensvorbereitungszeit. Und für die letzten Monate meines Studiums habe ich mir tatsächlich noch gar nicht viel vorgenommen, weil es mir noch gar nicht so wirklich bewusst geworden ist. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann möchte ich in den letzten Monaten all das, was so selbstverständlich geworden ist, was mein Alltag hier ist, irgendwie nochmal ganz bewusst wahrnehmen und wertschätzen und mich einfach daran freuen.
Hi, ich bin Johannes und im vierten Mastersemester des Psychologiestudiums. Für die letzten Monate in meinem Studium nehme ich mir vor, einfach nochmal die Freiheiten zu nutzen, die einem das Studileben so gibt. Also ja, mich zu engagieren, viele Leute zu treffen, ja, mich mit unterschiedlichsten Ideen vielleicht auseinanderzusetzen, ja, einfach die Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren und nicht immer den Druck zu haben, in einer 40-Stunden-Arbeitswoche einfach zu funktionieren.
Jo, ich bin Tim, studiere Mathematik und Sport auf Lehramt für Gymnasien und bin mittlerweile im 9. Semester angekommen.
Also in allererster Linie möchte ich mein Studium einfach nur erfolgreich abschließen und vor allem mein Mathestudium einfach mal hinter mir haben. Andererseits denke ich mir, es gibt noch so ein paar Sachen, dafür ist das Studium eigentlich schon ganz gut da, um das noch zu lernen. So ein gewisses Maß an Selbststrukturiertheit, Organisiertheit und Selbstdisziplin wäre sehr sinnvoll für mich noch zu lernen in den letzten paar Semestern.
Ich bin Patrick und im vierten Mastersemester von Psychologie.
Für mich steht in den letzten Monaten vom Studium noch an, die Masterarbeit zu schreiben. Ansonsten möchte ich auch noch ein bisschen praktische Erfahrungen sammeln. Das kam mir teilweise im Studium ein bisschen zu kurz, so wirklich Wissen zu haben, was man direkt in der Praxis sinnvoll nutzen kann. Muss man, glaube ich, schauen, sich noch eine möglichst schöne Zeit zu machen, bevor dann die neue Phase im Leben beginnt, wo dann auch viele neue Aufgaben auf einen zukommen.
Okay, Zeit mit Freunden verbringen, praktische Erfahrungen sammeln, sich selber besser organisieren und den Alltag ganz bewusst wahrnehmen. Das kommt erstmal alles unsortiert auf meine Liste. Und diese Aufzählung macht mir irgendwie auch ein bisschen Stress, aber ich kann ja am Ende selbst bestimmen, was auf meiner Liste bleibt und was nicht. Und beim Anhören dieser Sprachnachrichten kam mir irgendwie der Gedanke, dass die Frage nach den Vorhaben für die letzten Semester eigentlich im Grunde eine Mini-Version von folgender Frage ist. Was ist mir eigentlich im Leben wichtig? Und nehme ich mir immer mal wieder Zeit, meine Prioritäten klarzukriegen? Okay, das ist genug Gebrabbel. Ich möchte euch mit in das erste Gespräch mit reinnehmen. Das mit Lisa.
Hi, ich bin Lisa. Ich habe evangelische Theologie studiert in Eversbach. 5 Jahre lang, bin dann nach Würzburg gezogen, habe angefangen als Pastorin mit einer halben Stelle zu arbeiten und dann 4 Jahre berufsbegleitend noch soziale Arbeit studiert und arbeite jetzt seit 1 Jahr auch noch als Sozialarbeiterin.
Theologie, das habe ich vor meinem Studium auch mal gemacht. Sogar ein paar Jahre als Jugenddiakon gearbeitet. Aber eigentlich wollte ich sowas nie machen, also beruflich gläubig sein. Und auch bei Lisa war es nicht Liebe auf den ersten Blick.
Weil ich immer dachte, dass Menschen, die Theologie studieren, ein bisschen komisch sind und ein bisschen super heilig und ein bisschen, ja, abgedreht so.
Und dann das Theologiestudium an sich. Das ist bei ihr ein distanzierter Annäherungsprozess mit viel Auf und Ab.
Ja, aber ich habe tatsächlich angefangen, das 1 Jahr zu machen und dachte dann nach 1 Jahr, vielleicht höre ich auch wieder auf. Habe dann aber weitergemacht, obwohl man da so Sprachen lernen musste und das echt schwer war. Und habe nach dem Bachelor nochmal überlegt, auch wieder aufzuhören. Und ich habe letztendlich erst im 8. Semester, also ich habe das nur 10 Semester studiert, das ist immer sehr verschult gewesen an der Hochschule, habe ich erst entschieden, überhaupt Pastorin tatsächlich zu werden. Also ich bin nicht damit im Ziel hingegangen, geil, werde ich Pastorin, läuft schon, sondern ja, letztendlich habe ich die Entscheidung da erst getroffen, dass ich mich das traue zu machen.
Es gab für Lisa aber noch einen zweiten Grund, sich nicht komplett auf Theologie zu fokussieren.
Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, nur in der Theologie zu sein. Ich wollte immer gerne auch noch das Soziale irgendwie machen, um mir so ein Türchen offen zu halten.
Zu dieser Hintertür kommen wir gleich. Jetzt aber nochmal zum Theologiestudium. Denn mit dem freundet sich Lisa langsam an und sie schreibt ihre Abschlussarbeit sogar in einem Fach, mit dem sie eigentlich überhaupt nicht kann.
Ich war richtig schlecht in der Systematik, so systematisches Denken war nicht meins. Ich habe letztendlich meine Masterarbeit darin geschrieben, das war krass. Ich glaube, das hat mir niemand zugetraut, ich mir auch nicht. Und am Ende habe ich es richtig gut gemacht.
Gut gemacht oder besser gut getan hat ihr das Praxissemester am Ende des Studiums. Sie arbeitet in einer Kirchengemeinde in Witten in Nordrhein-Westfalen als Hauptamtliche und kann sich dort ausprobieren und sich immer mehr an die Rolle als Pastorin gewöhnen. Und dann?
Dann ging ein Riesenabenteuer irgendwie auch los, was mich immer noch viel Überwindung gekostet hat und Mut. Aber irgendwie habe ich auch selbst Vertrauen in mich gewonnen und habe gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich mache das so, wie ich das mache und dann schauen wir mal.
Der Beruf startet dann 2016 als Pastorin der City Church Würzburg. Die hält ihre Gottesdienste sonntagvormittags im Money Green ab, das normalerweise ein Club ist. Dazu später mehr. Jetzt noch mal kurz zu der Hintertür vorhin. Lisa studiert nämlich noch berufsbegleitend soziale Arbeit. Sie hat das vorhin auch schon gesagt, sie arbeitet super gerne mit Menschen zusammen. Das tut sie in der Kirche natürlich auch, aber...
Aber da geht es halt immer um Glaube und um Gemeinde so. Und ich wollte manchmal noch mehr das Leben mit Leuten teilen, also noch enger am Leben teilhaben so und irgendwie mit Menschen noch näher unterwegs sein. Irgendwie interessiert mich viel das, wo Menschen nicht so nur ein glattes Leben haben, wo alles super läuft, so, sondern wo man auch mitbekommt, wo Leben auch anstrengend ist und schwer ist. Hört sich vielleicht komisch an, aber irgendwie fand ich das irgendwie spannend und das fasziniert mich irgendwie.
Als Lisa diesen Satz in unserem Gespräch sagt, werde ich sehr nachdenklich. Leben teilen mit Menschen, bei denen nicht alles glatt läuft. Die letzten Jahre habe ich mich doch sehr in meiner Studi-Bubble bewegt, also unter Leuten, bei denen verhältnismäßig viel glatt läuft. Wo Leute 2 bis 3 Mal im Jahr reisen gehen, wo alle erfolgreich sind, motiviert und wo sie zumindest selbst bestimmen können, wie sie ihre Zukunft gestalten. Und dann gibt es Menschen, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Und keine Angst, es folgt an dieser Stelle jetzt keine Predigt darüber, dass wir alle mehr helfen sollen und so weiter und so fort, aber das kommt auf meine Liste. Eine der Hauptfragen, die ich mir gestellt habe, ist, wie andere ihre letzten Semester im Studium verbracht haben oder ob sie die bewusst angegangen sind. Und Lisa hat sich dazu schon recht früh Gedanken gemacht.
also es war nicht so, dass ich erst am Ende mir was einen Ausgleich gesucht habe. Ich habe in einer offenen Jugendeinrichtung nachmittags teilweise gearbeitet, weil ich was Praktisches brauchte. Klar, im Studium gibt es auch praktische Dinge, aber und Praktika und was weiß ich, aber ich brauchte irgendwie unter der Woche noch einen Ausgleich, wo das, was ich irgendwie lerne oder mir Gedanken drüber mache, dass das irgendwo eine Anwendung findet und dass es nicht so losgelöst davon ist. Jetzt war das nicht spezifisch christlich oder so, aber ich habe mit Menschen gearbeitet und das war irgendwie schön, das hat Spaß gemacht. Genau, das habe ich irgendwann angefangen und habe das regelmäßig gemacht.
Und diese Erfahrungen aus der Praxis wird sie dann auch brauchen. Mit ihrem Berufsstart stellt sie nämlich nochmal neu fest, dass die Aufgaben einer Pastorin enorm vielfältig sind und dass man da definitiv eine Hands-on-Mentalität braucht. Praktisch sieht das so aus,
dass ich verschiedene Veranstaltungen, die wir machen, verschiedene Programme, die wir haben, Jugendgruppen, Gottesdienste, keine Ahnung, solche Sachen alle, die müssen ja irgendwie vorbereitet werden. Und dazu, das ist ganz hauptsächlich meine Aufgabe, diese Dinge irgendwie vorzubereiten. Also irgendwelche Sitzungen zu haben, aber auch Predigt zu schreiben, Themen zu erarbeiten, mich mit Teens zu treffen, Jugendgruppen zu leiten. Und vor allem bin ich zuständig für die Abendkirche. Das ist ein Studierendengottesdienst am Sonntag, also oder ein Gottesdienst für vor allem Studierende während des Semesters sonntagsabends. So ein bisschen in Wohnzimmeratmosphäre, sich über ein Thema Gedanken zu machen, von verschiedenen Perspektiven beleuchten, zusammen singen, Bier trinken, Gottesdienst feiern. Ja, genau. Und dann daneben versuche ich viel Zeit mit Menschen zu verbringen.
Okay, das war jetzt wirklich einiges. Und da kommt mir mein Studium dagegen ziemlich monoton vor. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mir eben für die letzten Semester noch Sachen vornehmen will. Und dann frage ich Lisa, ob es vielleicht gerade beim Berufsstart etwas gegeben hat, wo sie etwas aus ihrem Studium direkt anwenden konnte. Und da fielen ihr einige Sachen ein. Und meistens ging es um den Umgang mit Erwartungen. Also Erwartungen, die Leute an einen haben. Wie man seinen Job macht, was man erreichen sollte, was Professionalität heißt und so weiter. Und gerade im Kontext von Kirche ist das eine recht komplexe Sache, weil je nach Gemeindestruktur die Stellen von PastorInnen von der Gemeinde direkt mitfinanziert werden. Und daraus kann manchmal so eine Anspruchshaltung entstehen. Ich zahle dein Gehalt, also musst du auch tun, was ich will. Also das ist natürlich eine grobe Vereinfachung, aber you get the point. Und Kritik an ihrer Arbeit ist für Lisa an sich nichts Negatives, aber der Ton macht die Musik.
Wenn Menschen dabei sehr ich-bezogen sind und nur ihrs im Blick haben und mir gegenüber sehr aufbrausend, genervt auftreten, aggro, sehr fordernd, so, dann kann ich, glaube ich, also das fordert mich ziemlich.
Und tatsächlich gab es ziemlich gleich eine Situation, die Lisa gefordert hat. Kurz zum Kontext. Wie in anderen Organisationen gibt es auch in Lisas Kirche eine Mitgliederversammlung.
Darin geht es um die wichtigsten Themen, Finanzen, keine Ahnung, wichtige Punkte. Und das ist irgendwie cool, weil man da miteinander unterwegs ist.
Und meistens ist man dort recht spannend zusammen unterwegs. Die Veranstaltungen laufen in der Regel recht ruhig ab und Kritik wird meist zurückhaltend formuliert. Und dann gibt es Menschen, die aber auch mal deutlich artikulieren können, was verbessert werden kann. Und das muss per se auch nichts Schlechtes sein. Aber in Lisas Geschichte wird die direkte Kritik eines Gemeindemitgliedes zur Routine auf den Mitgliederversammlungen.
Und es gab gerade die ersten Mal, wo ich noch neu da war und noch nicht so gut mich auskannte, wurde in jeder Gemeindeversammlung, wusste ich schon, wenn diese eine Person aufsteht, dann gibt es Ärger. So. Von der habe ich kein Lob gehört, kein nichts Wertschätzendes und so, sondern immer nur Kritik. Und da muss man tatsächlich, glaube ich, das Wort immer benutzen. Fast immer Kritik. Und nachdem ich dann irgendwann ein bisschen länger hier war und das mir mehrmals angehört habe, habe ich dann mit der Person das Gespräch gesucht und habe ihr gesagt, dass ich das irgendwie schade finde, dass es so einseitig ist. Also, dass ich sehr viel Kritisches höre und wenig, wo es auch irgendwie schön ist, ob der Person eigentlich an der Gemeinde was liegt, so. Und das war spannend, weil sie das gar nicht so krass wahrgenommen hat, schon kritisch war, aber ja, so, und seitdem war es nicht mehr.
Okay, das ist Textbuchanwendung von erwachsener Kommunikation. Reflexion der eigenen Gefühlswelt, ein ruhiges Erklären mit Ich-Botschaften und die Suche nach einer gemeinsamen und persönlichen Lösung. Das klingt immer so einfach, ist in der Praxis aber oft sehr schwierig. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und deswegen strukturiert Lisa die Vorbereitung auf sein Gespräch. Sie schreibt sich vorher auf, was sie sagen will und spricht das zu Hause durch. Okay, jetzt die Verbindung zum Studium. In dem geht es ziemlich umfangreich um Selbstreflexion und den Umgang mit zwischenmenschlichen Herausforderungen.
Im Studium gab es sehr viele Veranstaltungen und Inhalte, wo es ganz viel darum geht, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, also wo es um mich als Person geht, meine Biografie, meine das, was ich gut kann und da, wo ich so vielleicht nicht so gut kann. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, das war schon im zweiten Semester, gibt es eine Woche, wo man als Semester mit einem Dozent unterwegs ist und einmal eine coole Zeit hat, aber es um richtig krasses Reflektieren geht. Also man hört einmal von allen aus dem Kurs so ein Feedback. So. Und genau, das war so das eine. Und das andere, das waren zwei Wochen, glaube ich, wo es auch richtig krass darum geht, wo wir gelernt haben, in der Gruppe Dinge anzusprechen, die richtig schwer sind, Feedback einzuholen, knifflige Themen anzusprechen, aber auch ganz viel um, was ist, wo habe ich einen blinden Fleck, also Theorieeinheiten zu, was ist Übertragung, so, was ist wichtig, um mit Menschen unterwegs zu sein, um sich selber im Blick zu haben und den anderen und Distanz halten zu können und wann ist Nähe gut, was ist Mitgefühl, was ist Mitleid, also ja, sehr viel differenzieren zu lernen.
Dabei bekommt sie auch zu sich selbst überraschendes Feedback, was ihr aber hilft. Nicht nur für den Moment, sondern auch für den Start ins Berufsleben. Und diese Reflexionsgespräche führen auch dazu, dass sie diese Art von Input auch nach dem Studium weiter in ihrem Alltag integrieren will.
Genau, es hat aber zum Beispiel, glaube ich, bewirkt, dass ich mir heute, obwohl es nicht Pflicht ist, mir Supervision gesucht habe regelmäßig. Das hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht. So, weil ich gemerkt habe, okay, Es hilft mir, um mit Herausforderungen umzugehen, dass für mich selber, ich muss für mich selber sorgen, damit ich mit mir irgendwie okay bin oder irgendwie mich selber reflektiere in meinem Arbeitskontext. Und wenn ich das nicht im Studium mir das ans Herz gelegt worden wäre und mich darauf hingewiesen worden, hätte ich es nicht gemacht, glaube ich.
Und die Supervision war von Anfang an mega hilfreich.
Als Berufsanfängerin, meine Güte, ich kenne mich überhaupt nicht in der Rolle. Ich weiß gar nicht, wie arbeite ich eigentlich? So, wie denke ich an alles? Wie organisiere ich mich? Das sind so viele Basic-Fragen, die man hat. Und ich musste ja irgendwie da erstmal ankommen und irgendwie mich selber in der Rolle kennenlernen. Und das kann ich natürlich alles irgendwie alleine versuchen, aber ich habe mich oft auch als überfordert erlebt. Und dann war es einfach unglaublich gut, einen festen Rahmen zu haben, einen festen Ort und Zeitpunkt, wo ich das reflektiere und wo mir jemand anderes dabei hilft, mir Fragen stellt und mit mir mich sortiert. Und dann bin ich immer wieder sortierter, wieder neu durchgestartet.
An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. Es gibt von Studierenden der Uni Würzburg ein breites Angebot und vor allem kostenloses Angebot im Rahmen von Beratung, Supervision und Coaching. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Für Lisa ist die Supervision bis heute Gold wert. Oder wie sie es sagt,
Das rettet mir, glaube ich, echt oft den Arsch in meinem Berufsleben. Und das mache ich bis heute. Und manchmal denke ich auch, ich habe vielleicht gar kein Thema, aber man hat immer ein Thema.
Und dieses tiefe Eintauchen in persönliche Herausforderungen hilft ihr auch in ihrem zweiten Job als Sozialarbeiterin in der Kitzbergklinik, wo sie im psychotherapeutischen Zentrum mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und auch in dieser Tätigkeit hilft ihr die reflektierte Haltung zur Arbeit, Professionalität und Erwartung.
Ich begleite Menschen in beiden Jobs, die ich mache. Ich begleite die, ich gehe mit denen einen Weg. Und an manchen Stellen kann ich vielleicht auch eine Begleitung sein und irgendwie helfen, aber es ist letztendlich, meine Güte, es ist überhaupt nicht meine Verantwortung, es ist nicht mein Leben. So. Und das ist anstrengend, weil es mir manchmal schwerfällt, aber es befreit mich auf der anderen Seite auch, weil sonst hätte ich so viel Verantwortung zu tragen, wenn die ganzen Kinder, mit denen ich arbeite in der sozialen Arbeit, die sind da stationär für eine Zeit lang aufgenommen und haben Therapiebedarf. Also wenn ich denen versuchen wollte zu helfen, kann ich gar nicht, das ist unmöglich. So, und mich davon frei zu machen, dass es aber auch nicht meine Aufgabe ist, denen ihr Leben aus schwierigen Verhältnissen sie retten zu müssen, kann ich gar nicht. Ich glaube, ich könnte den Job heute gar nicht machen, wenn ich nicht damals angefangen hätte, das zu lernen.
Ich treffe mich mit einer Freundin zum Mittagessen in der Mensa am Studentenhaus. Während ich auf sie warte, denke ich darüber nach, was Lisa über die Abgrenzung zur Arbeit und den Erwartungen gesagt hat. Ich bin zwar noch Student, aber der Umgang mit Erwartungen ist für mich ja auch ein Thema. Da lohnt es sich, denke ich, nochmal genauer hinzuschauen. Zum Thema genauer hinschauen. Hätte ich besser gelesen, dann hätte ich gecheckt, dass wir nicht am Schnettenhaus verabredet sind und hätte nicht Therese angesprochen.
Wie heißt du?
Therese.
Okay, dann bin ich falsch, sorry. Verwechselt.
Also ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, dem das bisher passiert ist. Naja, Treffen geplatzt, wie so viele Treffen, die durch die Pandemie einfach nicht stattgefunden haben. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken, was in der Pandemie alles nicht ging, sondern darüber, was ich mir noch vornehme für die letzte Zeit. Und die zweite Person, mit der ich darüber reden will, ist Stefan.
Hi, ich bin der Stefan. Ich habe in Berlin Medizin studiert und arbeite jetzt schon seit 11 Jahren in Würzburg an der Uniklinik als Arzt. Habe meinen Facharzt für Neurochirurgie gemacht und mich jetzt seit 4 Jahren auf Kinderneurochirurgie spezialisiert.
Stefan ist die Sorte Arzt, der man seine Kinder mit vollstem Vertrauen übergibt. Fast 2 Meter groß, warme Ausstrahlung, sanfte Stimme und der Mensch, den man mit ganz wenig glücklich machen kann, sagt er selbst. Und es ist vielleicht ein wenig klischeebehaftet, aber er wusste schon ganz früh, dass er Arzt werden will.
Also ich bin in keiner Medizinerfamilie irgendwie groß geworden. Keiner hat in meiner Familie was mit Medizin am Hut. Das war schon ganz früh ein Gedanke von mir als Kleinkind schon. Zwischendurch auch gar nicht. Aber am Ende kam ich wieder zu. Also das war wirklich mein Ding, Medizin. Vielleicht haben meine Eltern so ein bisschen gesagt, naja, Medizin wäre schon nicht schlecht, wenn du dann sicher sein willst später mal. Aber du kannst machen, was du willst.
Er geht nach dem Abitur für ein Jahr nach Brasilien und arbeitet dort in einem Kinderheim mit und merkt, dass es für die Arbeit mit traumatisierten Kindern mehr braucht als den guten Willen.
Und da hatte ich das Gefühl, boah, ich weiß gar nicht so richtig, was ich mache. Also so mit Pädagogik habe ich 0 Ausbildung gehabt, aber musste halt voll mit den traumatisierten Kindern irgendwie umgehen in so einem Kinderheim in Brasilien. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich muss was machen, wo ich was von Grund auf lerne und auch richtig durchdringe. Und das muss irgendwie geerdet sein. Also ich muss wissen, was ich tue. Und das war letztlich auch so der Hauptgrund, warum ich mich für Medizin entschieden habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist was so richtig Handfestes und da weiß man, was man tut und man hilft damit effektiv. Und so bin ich auch da in das Studium reingestartet.
Diese Einstellung hat ihm den Studienstart leichter gemacht. Denn am Anfang macht man in der Regel viel von dem Zeug, was keinen Spaß macht. Aber grundsätzlich hat Stefan ein tolles Studium und das liegt natürlich auch daran, dass er in Berlin studiert.
Ja, also erstmal Vorklinik, kam halt neu in Berlin an. Das war natürlich erstmal mega, allein die Stadt kennenzulernen und die Menschen kennenzulernen. Das war erstmal voll cool. Wedding gewohnt und die Vorklinik eigentlich komplett im Campus Charité Mitte verbracht. Und das muss man sich halt so vorstellen, das sind halt diese alten Klinkerbauten. Holzvertiefelte Hörsäle, so ganz steile Treppen, man schaut dann da so runter. Also, wie man sich das vorstellt, muss man ehrlicherweise sagen, die Anatomie, ein Traum von einem Gebäude, also wie im Film, wie man das so kennt. Und man geht halt dorthin für die Kurse, für die Seminare, für den Prep-Kurs. Das sind natürlich auch alles starke Eindrücke, die man hat.
Es ist das Berlin Anfang der 2000er. Die Gentrifizierung ist schon voll im Gange, aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Begriffe entstehen wie der berühmte Bionade Biedermeier. Aber die Konflikte der Einheimischen mit den zugezogenen, finanzstarken Süddeutschen köcheln trotzdem immer weiter hoch. Es ist aber auch eine Zeit, in der die Universitäten sich verändern.
Die beiden Fakultäten wurden zusammengelegt, West- und Ostuni, so HU und FU. Und dann zum klinischen Abschnitt wurden wir komplett verteilt. Das heißt, wir hatten unsere Kurse in ganz unterschiedlich entfernten Gebieten von Berlin. Da war man auch mal am Tag 1,5 Stunden nur von Punkt A nach Punkt B unterwegs. Das hat genervt, also man war echt viel Zeit irgendwie in der Bahn. Ja gut, man konnte sich schon so ein bisschen bemühen, das so zu legen, dass man zumindest an einem Tag an einer Stelle war, mal im Dahlem, Benjamin Franklin und dann am nächsten Tag im Buch, ganz im Nordosten. Ja, naja, dann war man halt unterwegs.
Ja, klingt doch ziemlich nach Berlin. Aber alles in allem ist es doch super gut für ihn gewesen, in Berlin zu studieren. Mit Uni-Veranstaltungen inmitten der Touri-Massen.
Zum Beispiel die Biochemie, das war damals noch einer der Klinkerbauten direkt an der Spree gegenüber von der Museumsinsel. Und wenn da schönes Wetter war im Frühling, dann sind wir da auch an den Strand, da war so ein Strand aufgeschüttet. Da stand so Strandkörper, haben wir da unser Biochemie-Seminar gemacht. So war das.
Nicht nur die Locations stimmen, auch die Leistung. Das Physikum schafft er gut, es gibt viele Partys am Landwehrkanal und auch der nächste Teil des Studiums, der klinische Teil, liegt ihm sehr.
Das habe ich als eine sehr angenehme Zeit empfunden, weil man da kam man so rein in die vielen unterschiedlichen Fachbereiche und Kliniken. Man wurde so von den Ärzten empfangen, man wurde so herumgeführt, die Krankheitsbilder erklärt, man hat Patienten dazu kennengelernt. Alle waren sehr wohlwollend irgendwie, das war einfach super schön.
Es folgen die ersten Formulaturen, also die klinischen Praktika, unter anderem in der Kinderonkologie der Charité, und auch seine Promotion weist schon auf den Bereich hin, in dem er mal arbeiten wird.
Hab ziemlich früh mit meiner Doktorarbeit angefangen, dann schon so im 7. Semester oder 6. Semester, über ein Thema, das sich mit Kindern mit Hirntumoren auseinandersetzt. Hab da dann in der Ambulanz ganz viel schon mitgearbeitet, hab da so diese Kontakte bekommen. Das war sehr schön.
Neben dem Studium schaffte Stefan auch noch zu leben, leitet einen Studentenchor, der ab und zu Auftritte in Cafés oder auf Studipartys hat. Die Songliste kann dabei auch mal sehr international sein. Manchmal spielt einer Gitarre, die Truppe stimmt jedenfalls demokratisch über alles ab. Halt so ein richtiger Studichor aus Berlin. Soulie und funky waren sie, sagt Stefan. Der Chor ist mit Leidenschaft dabei, aber...
Es ging jetzt weniger um die Musik, hat schon Spaß gemacht, sondern mehr um das Gemeinschaftsgefühl dabei.
Als ich ihn frage, ob es einen Lieblingsauftritt des Chores gibt, muss er keine Sekunde überlegen.
Und das haben wir im Café Bilderbuch in Schöneberg, Akazienstraße, wunderschön irgendwie gehabt, dieses Konzert. Und das war so schön.
Im Café stehen viele urige Sessel und Sofas, Bücherwände, Puppenhäuser, Vintage-Look. Aber nicht geplanter Vintage-Look, sondern wirklich alte Sachen.
Ja, so ein bisschen wunschlos glücklich, aber vielleicht ein bisschen dann doch noch schicker.
Ich habe das Café tatsächlich kurz gegoogelt und muss sagen, Stefan hat recht. Naja, wie auch immer. Jedenfalls endet Stefans Studienzeit dann langsam in Berlin. Als er und seine Freunde das letzte mündliche Examen hinter sich haben, gehen sie nochmal zusammen feiern. Und am Ende des Abends muss es dann nochmal was ganz Besonderes sein.
Das endete dann im BE, Berliner Ensemble. Das ist also einer der eher progressiven Theater in Berlin. Da ist der Rote Salon. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Wahrscheinlich. Also das war ein Club, wo man halt normal reinkommen konnte. Da war immer samstagabends die Tour de France, eher so französische Musik. Sehr cool, da waren wir oft. Also das war unser Ding. Roter Salon. Das war jetzt aber eben nicht irgendwie samstagabends, sondern unter der Woche. Aber wir haben halt geschaut, ob da irgendwas ist. Und da war halt was. Aber es war halt privat. Es war halt eine Premierenfeier von Berliner Ensemble.
Das hat die Gruppe natürlich nicht davon abgehalten, sich einfach reinzuschleichen.
Also wir haben halt irgendwie so getan, als würden wir dazugehören, und die haben uns, also keiner hat uns gefragt, wir waren da mittendrin und wir haben uns mit den Leuten unterhalten und wir haben halt so getan, als würden wir dazugehören.
Was diesen Abend so schön gemacht hat, kann Stefan ziemlich leicht beantworten.
Ja, da zu sein, obwohl man eigentlich nicht da sein darf. Einfach das Verbotene. Und halt coole Schauspieler und was weiß ich, Regisseur muss da ja auch irgendwo rumtanzen und die Requisiten und die Maske bilden und so weiter.
Und weiter ging es direkt am nächsten Morgen, nämlich nach Würzburg. Vorstellungsgespräch im Universitätsklinikum. Ohne Schlaf, nur kurz duschen.
Das war entspannt. Mir ging es gut an dem Tag.
Und am Ende hat ja auch alles geklappt. Den Job hat er bekommen. Und dann will ich von Ihnen natürlich auch wissen, was hat ihn aus dem Studium bis heute geprägt und ob ich da auch in irgendeiner Form Inspiration für meine letzten Semester bekommen kann. Stefan fällt auf diese Frage einen Kurs ein, der komplett ohne Dozierende lief. Es geht in diesem Kurs mit Hilfe von Rollenspielen darum, echte Gespräche nachzuspielen, wo beispielsweise auch tödliche Krankheitsdiagnosen mitgeteilt werden. Einer war Arzt oder Ärztin, einer der zu Behandelnde. Und die Aufgabe bestand darin, sich wirklich in die Person reinzuversetzen. Stefan erinnert sich an einen Fall, in welchem er den Patienten gespielt hat. Diagnose bösartiger Hautkrebs.
Was eine richtig fiese Diagnose ist und was auch eine richtig schlechte Prognose hat.
Und jetzt musste sich Stefan wirklich in die Rolle reinversetzen.
Aber ich fand es enorm, so die Gefühle, Angst und so weiter, was dann so tatsächlich sich irgendwie auch also angefühlt hat. Ich fand es so spannend, dass ich dann auch diese Ausbildung gemacht habe und dann selbst als Student, Dozent da das weitergemacht habe und das halt mehrmals dann durchgespielt habe, diese ganze Geschichte.
Gespräche mit PatientInnen sind natürlich auch Teil der Formulaturen. Aber
durch solche Kurse hat man aber gelernt, dass es sich lohnt, drüber nachzudenken. Also danach sich nochmal hinzusetzen, zu überlegen, was war jetzt, was ist passiert, was habe ich gesagt, was hat der gesagt, wie hat es sich für mich angefühlt, wie hat es sich vielleicht auch für ihn angefühlt und vielleicht sogar hinterher nochmal hinzugehen und zu fragen, Mensch, wie war für Sie jetzt das Gespräch? Oder auch es wertzuschätzen, wenn andere Menschen dabei sind, die das beobachten und von denen dann nochmal zu hören. Wie fandest du, was ich jetzt gesagt habe? War das jetzt adäquat oder war das jetzt over the top? Oder also einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, also so eine Sensibilität überhaupt wahrzunehmen. Das hat es gebracht. Also das kam wirklich durch so eine Art von Kurse. Und das ist natürlich viel mehr wert als der Inhalt des Kurses, dann so eine Einstellung einfach zu gewinnen. Und dadurch lernt man dann wirklich, ne? Durch die vielen Erfahrungen, die man dann hat, kriegt man dann so einen Feinschliff irgendwie. Und den kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man die Wahrnehmung sie behält. Na, wenn du einfach dann bist, wie du bist und dann einfach deinen Stiefel fährst, dann schaffst du vielleicht nicht so einen differenzierten Feinschliff in der Kommunikation hinzubekommen. Und das spielt tatsächlich eine herausragende Rolle.
Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich will von Stefan aber noch wissen, was er sich damals für die letzten beiden Semester vorgenommen hatte, also was seine Prioritäten damals waren. Er erzählt mir, dass im Studium das meiste so weitergelaufen ist wie zuvor. Die Doktorarbeit hat sich halt immer mehr in den Vordergrund gestellt. Es folgen erste Publikationen, weitere Projekte und Kongresse. Und daneben ist für Stefan vor allem eins wichtig.
Also vielleicht war die Zeit davon nochmal besonders geprägt, das alles zu genießen. Also nochmal mehr als Student für, weiß ich nicht, echt 5 Euro in die Philharmonie zu gehen oder in die Staatsoper und in Linden, weil da kommt man halt auch für 10 Euro in der ersten Reihe für diese Studententickets reinkommen. Also all diese, oder in Jazzkeller und so. Also all diese sehr heterogenen, vielfältigen Angebote haben wir in der Zeit vielleicht nochmal ganz besonders genutzt.
Insgesamt, das habt ihr bestimmt rausgehört, hatte Stefan eine sehr schöne Studienzeit. Als ich ihn frage, ob er im Nachhinein vielleicht doch irgendetwas anders gemacht hätte, kommt aber doch noch eine Sache.
Vielleicht wäre noch mehr Neues ausprobieren noch cooler gewesen. Ich habe das schon getan, aber es geht ja immer mehr. Ich glaube, ich hätte kulturell eher noch mehr hinter die Kulissen vielleicht auch geguckt. Genau, irgendwo mitmachen oder so. Also jetzt nicht nur so Amateur, wie wir das eben mit dem Chor gemacht haben, sondern auch ja in irgendeinem was mitzumachen, wo man hinter die Kulissen schaut.
Guten Abend in die Runde. Vielleicht kommen noch ein paar Leute über den Warteraum dazu, aber mich freut es schon sehr, hier so viele interessierte Teile.
Das war eben auch ein kleiner Blick hinter die Kulissen von Vue Coaching, einem Verein, dem ich mitmache. Und wir hatten da vor kurzem einen Infoabend. Und ich wollte in dem Verein unbedingt neben dem Studium noch mitmachen. Denn es fühlt sich gerade jetzt am Ende des Studiums wie so eine Sache an, in die ich eigentlich noch mehr investieren sollte, weil das ja auch später für den Job gut ist, bla 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 bla. Und gleichzeitig blieb mir von Stefan hängen, dass ich nochmal genießen soll. Und da bin ich manchmal gar nicht so gut drin. Also ich bin eher der Typ, der von Projekt zu Projekt hüpft. Aber genießen, das kommt trotzdem mal auf die Liste. Auch wenn es eigentlich echt bedenklich ist, dass man sich sowas auf eine Liste schreiben muss. Apropos Liste. Wenn ich meine Notizen so anschaue, dann bin ich ganz froh, dass ich diese Podcast-Folge gemacht habe, denn mit dem Tunnelblick, den ich manchmal habe, hätte ich viele Sachen übersehen, die mir sicher noch ganz gut tun in den letzten Semestern. Und das ist im Prinzip auch ein wenig das, was Lea ganz am Anfang gesagt hat, das Selbstverständliche wahrzunehmen, wertzuschätzen und sich daran zu freuen. In der nächsten Zeit werde ich auf jeden Fall mal versuchen, das auszuprobieren. Und ich hoffe, dass jede und jeder von euch eine kleine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konnte. Egal, ob ihr am Ende des Studiums seid, im Mittelteil oder ganz am Anfang. Bye, bye.